Unser heutiger Text ist aus Lukas Kapitel 20, wie sollte es auch anders sein? Und ich möchte die Verse 27 bis 40 vorlesen. Lukas Kapitel 20, die Verse 27 bis 40. Da traten aber etliche der Sadduzäer herzu, die bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt. Und sie fragten ihn und sprachen: Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn jemandes Bruder eine Frau hat und kinderlos stirbt, so soll dessen Bruder die Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren da 7 Brüder. Der erste nahm eine Frau und starb kinderlos. Dann nahm der zweite die Frau und starb auch kinderlos. Und der dritte nahm sie ebenso alle 7 und sie hinterließen keine Kinder bis bei ihrem Tod. Zuletzt aber, nach allen, starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun in der Auferstehung sein? Denn alle 7 haben sie zur Frau gehabt. Und Jesus antwortete ihnen und sprach: Die Kinder dieser Weltzeit heiraten und lassen sich heiraten. Diejenigen aber, die gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen und die Auferstehung aus den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen, denn sie können nicht mehr sterben. Denn sie sind den Engeln gleich und Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat auch Mose angedeutet bei der Stelle von dem Dornbusch, wo er den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Es ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen, denn für ihn leben alle. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und sprachen: Meister, du hast gut geantwortet. Und sie getrauten sich nicht mehr, ihn etwas zu fragen. Es ist faszinierend zu sehen, dass die Menschheit ein Leben nach dem Tod erwartet. Und diese Erwartung schlägt in der menschlichen Brust einer jeden Kultur, eines jeden Zeitalters. Ihr könnt zurück zum ägyptischen Totenbuch gehen und dort den weit verbreiteten Glauben an ein Leben nach dem Tod in der ältesten Zeit der menschlichen Geschichte finden. Im Grab des Pharaos Cheops, das vor ein paar tausend Jahren versiegelt wurde, fanden Archäologen ein Solarboot. Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass er gebaut hatte, um im Leben nach dem Tod durch den Himmel segeln zu können. In der altertümlichen griechischen Religion wurde oft eine Silbermünze in den Mund eines Verstorbenen gelegt, um seine Überfahrt über den mystischen Fluss des Todes in das Land der Auferstehung zu bezahlen. Und selbst amerikanische Indianer legten in das Grab eines toten Kriegers oft einen Bogen und Pfeile und manchmal auch sein totes Pony, damit sie ihm in den fröhlichen Jagdgründen zur Verfügung stünden. Auch die Wikinger wurden mit einem toten Pferd und einer Rüstung begraben, damit sie in der künftigen Welt ihr Leben fortführen können. In Grönland wurden tote eingeborene Kinder mit einem Hund zusammen begraben, der sie durch die sie erwartende Kälte und Einöde führen sollte. Und die Menschheit hat immer gespürt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, selbst in den primitivsten Kulturen. In weitaus kultivierteren Kulturen glaubte zum Beispiel Benjamin Franklin, der kein Christ war, dennoch an ein Leben nach dem Tod. Franklin schrieb seine eigene Grabinschrift, die noch heute auf dem Friedhof und dem Grabstein in Christchurch in Philadelphia steht. Diese Inschrift drückt seine Gefühle über ein Leben nach dem Tod aus. Franklin schrieb Folgendes: Hier liegt der Leib B. Franklins, eines Buchdruckers, gleich dem Deckel eines alten Buches, aus welchem der Inhalt herausgenommen und das seiner Inschrift und Vergoldung beraubt ist. Eine Speise für die Würmer. Doch wird das Werk selbst nicht verloren sein, sondern, wie er glaubt, einst erscheinen in einer neuen, schöneren Ausgabe, durchgesehen und verbessert vom Verfasser. Nun, das waren die Worte Franklins. Egal, ob wir in eine primitive Kultur gucken oder einer hochentwickelten modernen Kultur, überall finden wir diesen Gedanken des Lebens nach dem Tod. Und die Juden waren da nicht anders. Sie besaßen einen starken Glauben an die Auferstehung und ein Leben danach. Und das wird in vielen ihrer Schriften ersichtlich, so zum Beispiel im zweiten Makkabäerbuch, einem der Bücher in den Apokryphen, die nicht inspiriert sind, wie ihr wisst, zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Dieses Buch, zweite Makkabäer, das so um das Jahr 1 vor Christus geschrieben worden sein soll, bietet einen interessanten Einblick in den Gedanken der Auferstehung. Es ist ein unausgereiftes und ein recht primitives Konzept, aber hier ist es. Makkabäer berichtet von einem Ältesten namens Rasi. Um nicht in die Hände der verhassten Griechen zu fallen, nahm er sein Schwert und weidete bzw. schlachtete sich selbst aus. Das ist nicht so appetitlich. Er stand auf einem abschüssigen Felsen, einem steilen Felsen, reichte dann in sein Inneres hinein, so sagt dieses Buch, und riss sich die noch verbliebenen Eingeweide heraus und warf sie in die Menschenmenge. Und so starb er, sagt das Buch, indem er den Herrscher des Lebens und des Geistes anrief, dass er ihm dasselbe wiedergeben möchte. So steht es im 2. Makkabäer 14, Vers 46. Und obwohl dies zu den Apokryphen gehört und weder wahr noch historisch und ganz gewiss oder nicht ganz gewiss nicht biblisch ist, ist es ein Hinweis auf die Einstellung der Menschen zu jener Zeit. In einer weiteren jüdischen Schrift des ersten Jahrhunderts nach Christus, dem Buch Baruch, klingt es ähnlich. Dann lesen wir, denn die Erde wird gewisslich die Toten wiedergeben, ohne Veränderung der Gestalt, sondern wie sie diese empfangen hat, so wird sie diese wiedergeben und wie ich sie ihr übergab, so wird sie sie auch auferstehen lassen. Nun, hier handelt es sich ebenfalls um einen Text aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Ungefähr die Zeit Christi und die Menschen wären damit vertraut gewesen. Es war der Gedanke, dass es eine Auferstehung geben würde und dass man bei der Auferstehung von den Toten jedoch zurückkehren würde, wie man gestorben war, in derselben Gestalt und mit denselben Beziehungen. Und Baruch fuhr dann fort und sagt, wenn sie aber jene erkannt haben, die sie jetzt kennen, mit anderen Worten, sie kommen alle so zurück, wie sie bei ihrem Ableben waren, so dass jeder weiß, wer sie sind, dann wird ihr Glanz verherrlicht sein in unterschiedlicher Gestalt. Sie werden Engeln gleichen und den Sternen ähnlich sein. Sie werden sich verwandeln in jegliche Gestalt, die sie nur wünschen. Von Schönheit bis zur Lieblichkeit, vom Licht zum Glanz der Herrlichkeit. Man kehrt also genau so zurück, wie man vor dem Ableben war. Und dann, wenn man jeden erkennt, beginnt eine Metamorphose und man beginnt, sich in das zu verwandeln, was man gerne sein möchte. Oh, auch nicht schlecht, ne? Aber weit ab von der Wahrheit. Und die Apokalypse von Esra oder die Apokalypse von Henoch und andere jüdische Schriften bringen dieselbe Hoffnung auf Auferstehung zum Ausdruck, mit ähnlicher Verwirrung. Aber dennoch gibt es bei allen Völkern, zu allen Zeiten, diesen weit verbreiteten Sinn, dass es noch mehr gibt als nur das Leben auf Erden. Die Auferstehung des Leibes wird häufig im Talmud erwähnt, eine der Quellen, aus denen die Rabbiner lehren und die im Wesentlichen die überlieferte, angesammelte jüdische Theologie ausdrückt. Aber zusätzlich zu all dem verfügten die Juden natürlich über die Schrift und sie wussten, dass die Schrift eine Auferstehung versprach. Psalm 16, Vers 9, schreibt der Psalmist David, darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt, auch mein Fleisch wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. David verleiht der Hoffnung Ausdruck, dass er nicht im Grab bleiben wird, obwohl er stirbt. Er wird den Weg des Lebens finden und der Herr wird ihn in seine Gegenwart holen und dort wird er für immer voller Freude leben. Und das ist biblisch. In Psalm 49 und Vers 16 heißt es nochmals, aber Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreichs erlösen, denn er wird mich aufnehmen. Und das ist genau wieder diese Zuversicht. Und im Psalm 139, Vers 8 schreibt David, stiege ich zum Himmel auf, so bist du da. Mach dich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Mit anderen Worten, wo immer wir hingehen, in den Himmel oder in das Grab, befinden wir uns in der Gegenwart des Herrn. Das bedeutet, wir existieren dann immer noch in seiner Gegenwart. Das Ende der Prophezeiung von Daniel haben wir uns auch schon mal angesehen in Kapitel 12 und Vers 2 ist sehr interessant. Da heißt es, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Jeder wird auferstehen. Manche zum ewigen Leben, andere zur ewigen Schmach, manche zum Himmel und andere zur Hölle. Und sie verfügten also sowohl über die Schrift als auch über ihre überlieferte Auffassung der Auferstehung. Und viele Juden glaubten im Laufe ihrer Geschichte und gewiss zur Zeit von Jesus, dass es ein Leben nach dem Tod geben würde. Ein Leben in der Gegenwart Gottes oder eben auch ein Leben ohne die Gegenwart Gottes. Und sie glaubten, dass es einen Leib der Auferstehung geben wird, eine Auferstehung zum Leben oder eine Auferstehung zur Schmach und zur Schande. Das, ihr Lieben, ist der Hintergrund dieses Textes. Nun gab es aber unter den Juden auch einige, die nicht dieser Meinung waren. Sie waren als Sadduzäer bekannt. Sie werden euch in Vers 27 mit einer kurzen Beschreibung dessen vorgestellt, woran sie glauben. Heißt es, da traten aber etliche der Sadduzäer herzu, die bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt. Sie bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt. Trotz des weit verbreiteten jüdischen Glaubens an die Auferstehung, trotz der Schriften des Alten Testaments, von denen wir nur einige in Bezug auf die Auferstehung erwähnt haben, gibt es eine Gruppe von Juden, die das bestreiten und das sind die sogenannten Sadduzäer. In Apostelgeschichte Kapitel 23 und Vers 8 werden sie noch einmal beschrieben. Hört einmal zu. Da heißt es, die Sadduzäer sagen nämlich, es gebe keine Auferstehung, auch weder Engel noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen sich zu beiden. Das heißt, Geist, Engel und Auferstehung lehnten sie ab. Ihre Auffassung stand also im Gegensatz zu den Pharisäern, die daran festhielten. Zahlenmäßig gesehen waren sie keine sehr imposante jüdische Sekte. Sie waren sehr klein, aber sie waren mächtig, Aristokraten. Die Sadduzäer waren wohlhabend, sie waren sehr einflussreich. Die obersten Priester, die am Ende von Kapitel 19, was wir schon betrachtet haben, in Vers 47 erwähnt werden, oder auch im Kapitel 20 in den ersten Versen. Die obersten Priester waren fast alle Sadduzäer. Die meisten Mitglieder des Sanhedrins, des Hohen Rates, diese 70 Männer, die die Führer Israels waren, der Rat der Rechtssprache in der Nation, die meisten von ihnen waren Sadduzäer. Sie hatten also mächtige und einflussreiche Posten inne, auch wenn sie zahlenmäßig nicht so stark waren. Wenn wir jetzt zu unserem Text kommen, lasst uns mit der Vorgehensweise der Sadduzäer, das ist Punkt 1, beginnen, der Vorgehensweise der Sadduzäer. Vers 27. Da traten aber etliche der Sadduzäer herzu. Sie treten an ihn heran, an Jesus heran. Und wir erinnern uns noch einmal, heute ist Mittwoch in der Leidenswoche. Und Matthäus schildert uns dieses Ereignis übrigens in Kapitel 22 und auch Markus in Kapitel 12. Matthäus sagt, sie kamen an denselben Tage wie die vorhergehende Befragung durch die Pharisäer. Und das bedeutet Mittwoch. An diesem Mittwoch hatte Jesus viel zu tun. Es ist die letzte Woche seines Leidens. Und am Freitag wird er gekreuzigt. Am Mittwoch lehrt er im Tempel und führt Gespräche mit den Menschen und hat Konflikte mit den Führern. Wir haben gesehen, die Pharisäer waren hinter ihm her, die Herodianer waren hinter ihm her und jetzt sind die Sadduzäer dran. Und sie sind sehr zornig auf Jesus. In den Evangelien begegnen wir den Sadduzäern nicht sehr häufig. Ihr seht sie zum Beispiel nicht während Jesu Dienst in Galiläa. Ihr seht sie nicht, während er im Land Judäa unterwegs ist. Ihr seht sie dort, wo sie immer waren, nämlich im Tempel. Sie waren im Tempel. Sie treten in Erscheinung, als Jesus den Tempel reinigt. Und das tat er zu Beginn seines Wirkens, wie ihr wisst, und wieder am Ende. Und wir haben das am Ende von Kapitel 19 schon angeschaut. Sie leiteten diese lukrativen, diese gewinnbringenden Geschäfte im Tempel und waren deshalb auch sehr wohlhabend. Aber Jesus störte diese erfolgreiche Geschäftemacherei und sie hassten ihn dafür. Sie waren deshalb sehr zornig, weil er die Käufer und Verkäufer und die Geldwechsler hinausgeworfen hatte. Und so hatte er sie genauso angegriffen wie die Theologie der Pharisäer. Er hatte die Geschäfte der Sadduzäer im Tempel angegriffen, über die sie die Macht hatten. Nun, hier ist ein bisschen Hintergrundinformation. Politisch gesehen war es den Sadduzäern sehr daran gelegen, mit Rom zu kooperieren. Da es keine Auferstehung gab, für sie zumindest, worüber sie sich also im zukünftigen Leben irgendwie Sorgen machen mussten, setzten sie alles auf das irdische Leben. Macht Sinn, oder? Wenn es keine Zukunft gibt, dann setzt du alles auf eine Karte. Sie versuchten, alle Macht zu erlangen, größtmöglichen Wohlstand zu erringen, alle Stellung und sämtliche Kontrolle, die sie bekommen konnten, zu erstreben. Und um das zu tun, mussten sie mit Rom kooperieren, weil sie, wie ihr wisst, ein besetztes Land waren, das der römischen Macht unterstand. Und die Römer waren es, die ihnen das Recht gaben, das zu tun, was sie taten. Die Römer hatten diese Macht an sie delegiert und so taten sie alles, was sie konnten, um vor Rom zu kriechen, um sich in Rom einzuschleimen, ja, so richtige Schleimer, damit sie ihre Stellung ja behalten konnten. Und ratet mal was, die Menschen hassten sie dafür, sie waren überhaupt nicht beliebt und deshalb gab es auch nicht sehr viele Sadduzäer. Aber die Menschen hassten sie dafür, dass sie sich vor Rom beugten. Und sie hassten sie für diese Korruption des Systems, dem die Menschen jedes Mal unterworfen waren, wenn sie in den Tempel kamen. Sie dagegen verfolgten unbeirrt ihre Politik, eine Politik, die Rom gefiel. Und damit verfolgten sie jedoch gleichzeitig eine Politik, die auch Ärgernis unter den Juden erregte. Und ihre korrupten Tempelgeschäfte waren ein beständiges Ärgernis für die ganze Nation. Bei der Tempelzerstörung in 70 nach Christus, als die Römer schließlich alles hatten, was sie den sich auflehnenden Juden nehmen konnten, als sie kamen und Jerusalem zerstörten, den Tempel zerstörten, das Volk zerstörten, Menschen in bis zu 1000 Städten und Dörfern in Israel massakrierten, als die Römer schließlich all dem ein Ende setzten, hörten die Sadduzäer auf zu existieren. Der Ofen ist aus. Ihre Priesterstellung und ihre Macht waren gebrochen und sie verschwanden aus der Geschichte. In religiöser Hinsicht waren sie sehr engstirnig und sehr strikt, aber liberal in dem Sinne, dass sie nicht an die Auferstehung und Engel und Geister glaubten, so wie die liberalen Theologen heutzutage es auch nicht tun. Aber wenn es darum ging, Gerechtigkeit, ja, im Land walten zu lassen und das Gesetz anzuwenden, waren sie extrem grausam. Sie waren extrem grausame Typen. Grausamkeit war Teil ihrer Strategie, an der Macht zu bleiben. Josephus erzählt uns, dass sie brutaler als jede andere Gruppe von Juden waren. Die Pharisäer, so sagt Josephus, waren bei ihrem Umgang mit den Menschen im Vergleich zu den Sadduzäern eher milde. Sie waren brutal, wenn es darum ging, dem Volk ihren Willen, ihre Interpretation von Gottes Gesetz aufzuzwingen, um auf diese Art und Weise ihre Macht und ihre Stellung zu behalten. Sie wurden als Fundamentalisten und Traditionalisten betrachtet, die sich weigerten, das mündlich überlieferte Gesetz und das Gesetz der Schriftgelehrten zu akzeptieren, welches beides ja von den Pharisäern akzeptiert wurde. Die Pharisäer akzeptierten die Schrift und die mündlich überlieferten Traditionen und die Schriften der Schriftgelehrten. Aber die Sadduzäer taten das nicht. Sie akzeptierten nur die Schrift. Hört sich ja gut an. Sie waren stolz darauf, sich zum rein unverfälschten Glauben zu bekennen und nichts weiter. Sie legten das mosaische Gesetz wörtlicher aus als alle anderen und waren in Bezug auf die levitische Reinheit penibler und enger als alle anderen. Sie leugneten jegliches künftige Leben des Segens oder der Belohnung. Sie glaubten, so sagt uns Josephus, dass die Seele und der Körper gemeinsam beim Tod dahinscheiden. Es gibt keine Strafen im künftigen Leben, denn es gibt kein künftiges Leben. Und es gibt auch keine Belohnung, denn es gibt kein künftiges Leben. Und dafür sind sie bekannt. Und auf diese Weise werden sie auch im Neuen Testament uns vorgestellt. Und jetzt stellt sich die Frage, wie um alles in der Welt sie sich Literalisten, Fundamentalisten, Traditionalisten oder Puristen nennen, die die Schrift befolgen und nicht die Schriftstellen akzeptieren, die ich euch zur Auferstehung vorgelesen habe. Wie kann das angehen? Nun, die Antwort lautet, dass sie sich so sehr an die Vorrangstellung und Priorität des mosaischen Gesetzes hielten, also die fünf Bücher Mose, das Fünfbuch, den Pentateuch, alles wurde den Büchern des Moses untergeordnet. Ja, hier waren die fünf Bücher Mose, alles andere wurde dem untergeordnet. Da sie die Beschützer des reinen Glaubens waren, bekräftigen sie anscheinend die absolute Priorität des Moses. Und sie sagten, alle anderen Bücher des Alten Testaments seien lediglich Kommentare zu diesem Gesetz. Und da nirgendwo in diesem Gesetz die Auferstehung erwähnt wird, ist diese auch nicht Bestandteil ihres Glaubens. So waren sie jedenfalls der Auffassung. Jeglicher weiterer Versuch, über die Auferstehung zu sprechen, selbst von einem anderen Autor der Bibel, sei eine Abweichung. Die Lehre der Auferstehung und des Lebens danach findet sich ihrer Auffassung nach nicht im Pentateuch, sodass die Auferstehung als Realität abgelehnt werden müsse. Warum? Weil der gesamte Rest des Alten Testaments nur Kommentare zu Moses seien und die Auferstehung nicht in den Schriften von Moses enthalten sei. Es muss also ein anderes Verständnis für diese Kommentare geben, als an die Auferstehung zu glauben. Und so definierten sie sich. Sie lebten, als sei jeder Tag der letzte, waren dennoch penibel und taktierten die Menschen auf eine grausame und brutale Art und Weise mit dem Gesetz. Und ihr Ziel war dabei, einfach nur ihre Macht zu bewahren, ihre Machtgrundlage, damit sie selbst all ihren Wünschen frönen konnten und das auf Kosten des Volkes. Die Pharisäer dagegen hatten keinerlei Zweifel an der Auferstehung. Sie liebten es, über die Auferstehung zu diskutieren. Und es scheint, dass sie dem Gedankengut von Baruch und einigen anderen Autoren folgten, dass man genauso auferstünde, wie man gestorben war. Denn hört mal genau zu, die Pharisäer diskutierten die Frage, werden wir bei der Auferstehung von den Toten Kleidung tragen oder nackt sein? Nun, sie konnten nicht annehmen, dass bei der Auferstehung jeder nackt sein würde, sodass sie zu der Schlussfolgerung kamen, dass man Kleidung anhaben würde. Und dann stellten sie sich die Frage natürlich, woher man diese Kleidung bekäme. Und dann debattierten sie darüber, ob man neue Kleidung bekäme oder in denselben Kleidern auferstünde, die man einst getragen hatte, beziehungsweise sogar dieselben Kleider, in denen man begraben worden war. Wir haben Probleme. Und sie liebten es wirklich, diese Frage zu diskutieren, ob jemand, der im irdischen Leben körperliche oder geistige Schwächen hatte oder was auch immer bei der Auferstehung von den Toten, wieder dieselben Schwächen haben würde. Und viele der Pharisäer waren der Meinung, man würde in derselben Kleidung auferstehen, in der man gestorben war. Also gebt ja Acht, was ihr anhabt. Und man würde mit denselben Gebrechen auferstehen, die man im irdischen Leben gehabt hatte. Das ist natürlich tragisch. Manche von ihnen glaubten sogar, dass alle Juden, die in der gesamten Geschichte gestorben waren, im Land Israel auferstehen würden. Egal, wo sie gestorben sind, sie würden in Israel auferstehen. Es wurde sogar vorgeschlagen, dass es unter der Erde ein gewaltiges Netzwerk von Tunneln gäbe und diese alle irgendwie ein Gefälle aufwiesen, sodass jedes Mal, wenn ein Jude beerdigt würde, diese eine Reihe von Tunneln entlang rollen würden, bis alle Juden auf einen Haufen in Israel landen. Infolge dieser Tunnelanlage sind sie also praktischerweise alle da und werden dort auch auferstehen. Die Pharisäer liebten es, diese Art von Dingen zu diskutieren und taten dies auch gelegentlich mit den Sadduzäern. Die Sadduzäer hielten das unter den gegebenen Umständen für lächerlich, genauso wie wir das jetzt für lächerlich halten. Sie hielten es für recht sonderbar, sie fanden es empörend und liebten es, solche lächerlichen Dinge vorzubringen und sie dafür zu schmähen und zu verspotten. Sie wurden zu Spöttern der Auferstehung. Und sie definierten sich so sehr über ihren Nichtglauben an die Auferstehung, dass sie zu Experten darin geworden waren, die Pharisäer und den Rest der Menschen mit ihren Argumenten zu erzürnen. Sie machten sich über die Auferstehung lustig. Und eine Sache, die sie an der Auferstehung skurril und irrational fanden, war folgende. Wenn jemand im irdischen Leben mehrfach geheiratet hatte und im nächsten Leben in derselben Kleidung, in derselben Gestalt, mit denselben Gebrechen und denselben Beziehungen zurückkehrt, wer wird dann der Ehegatte dieses Menschen sein? Und diese Frage war offensichtlich nie ausreichend beantwortet worden. Denn als sie an der Reihe sind, dem Meister eine Frage zu stellen, ist das das Beste, was ihnen einfällt. Und sie waren sehr gut und sehr bewandert darin, ihren Unglauben an die Auferstehung zu verteidigen. Sie taten das schon seit langer Zeit und sie geben hier also jetzt in der Begegnung mit Jesus ihr Bestes. Sie kommen also an diesem Mittwoch zu Jesus und sie tun das mit dem Ziel, ihn loszuwerden, wie alle anderen auch, weil er eine Gefahr für sie ist. Und das zeigt sich deutlich in den Worten von Johannes, Kapitel 11, Vers 47. Da heißt es, da versammelten sich die obersten Priester, das waren die Sadduzäer, und die Pharisäer, den Hohen Rat. Sie können sich nicht auf eine Theologie einigen, aber sie können sich darauf einigen, dass sie sich den Tod Jesu wünschen. In der letzten Woche haben wir gesehen, wie die Pharisäer vorgingen. Sie wollten ihn von den Römern verhaften lassen, aber die obersten Priester gingen anders vor. Es ist nicht anzunehmen, dass sie wirklich eine Verhaftung durch die Römer wollten, dass ihnen das besonders wichtig war. Letztendlich schlossen sie sich dem zwar an, aber sie hatten große Angst davor, dass Rom sich in irgendeiner Weise beteiligen würde. Sie wollten Rom auf keine Art und Weise verärgern, denn das würde ihre Sicherheit bedrohen. Aber in der Zusammenkunft der Pharisäer und Sadduzäer in Johannes 11, Vers 47, kommen sie zusammen, halten ein Treffen des Hohen Rats ab und sagen, was sollen wir tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Sie leugnen nie seine Wunder. Ja, das ist erstaunlich. Sie leugnen das nie. Selbst die Auferstehung des Lazarus lehnen sie nicht ab. Können sie auch nicht. Der läuft ja da noch rum. Wenn wir ihn so fortfahren lassen, sagen sie, werden alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Das war ihre Angst. Sie befürchteten den Verlust ihrer Stellung und den Verlust ihres Landes. Und wenn wir nichts gegen ihn unternehmen, heißt es dort, dann kommen die Römer und nehmen unsere Stellung weg. So müssen die obersten Priester sich fühlen. Aber die Pharisäer wollen, dass die Römer kommen und Jesus verhaften. Und das Volk sofort weiß, dass er nicht der Messias ist, weil er den Feind nicht stürzen kann. Darüber haben wir uns letztes Mal unterhalten. Die Sadduzäer dagegen wollen nicht, dass die Römer an dieser Sache beteiligt werden, weil sie glauben, dadurch ihre Stellung zu verlieren. Einer von ihnen, der hohe Priester Kaiaphas, der ein Sadduzäer ist, sagte also zu ihnen: Ihr erkennt überhaupt nichts und ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Mit anderen Worten, wir müssen ihn töten lassen. Er muss sterben oder wir werden alle zugrunde gehen. Und so kommen die Pharisäer und die Sadduzäer zusammen, obwohl die Pharisäer auf jeden Fall seinen Tod wollten, während die Sadduzäer vielleicht nicht unbedingt seinen Tod wollten, weil sie dachten, die Römer würden dann einmarschieren. Kaiaphas tritt davor, er ist der hohe Priester und sagt: Nun warte mal einen Moment, er muss sterben. Er muss sterben. Oder wir werden alles verlieren. Und so sind sie entschlossen, dass Jesus letztendlich doch sterben muss. Die Vorgehensweise der Sadduzäer besteht darin, ihn vor dem Volk unglaubwürdig zu machen, indem sie ihm eine Frage stellen, die niemand bisher beantworten konnte. Das ist ihre ultimative Frage, ihre Superfrage. Und sie waren sich ihrer Sache wahrscheinlich sehr sicher. Wir können davon ausgehen, dass dies die Frage ist, in der jeder ratlos war in allen Debatten. Das ist ihr bester Versuch. Lasst ihn uns lächerlich machen, ihn töricht erscheinen lassen, indem wir ihm die Frage über die Auferstehung stellen. Das ist also die Vorgehensweise. Und zweitens kommen wir zu der Absurdität der Auferstehung. Sie lassen die Auferstehung wie etwas Absurdes erscheinen. Absolut töricht. Sie befragten ihn und sagten in Vers 28, wir kennen das schon, Meister, eine sehr ehrwürdige Anrede, wie wir das aus Vers 21 schon kennen. Sie war den ehrwürdigsten Rabbinern vorbehalten. Meister, jetzt legen Sie die Messlatte quasi noch höher, indem Sie ihn auf diese ehrwürdige Weise anerkennen, erwarten Sie, dass er eine weise Antwort gibt. Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn jemandes Bruder eine Frau hat und kinderlos stirbt, so soll dessen Bruder die Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun, es ist selbstverständlich, dass sie Mose zur Sprache bringen. Natürlich tun sie das, den Pentateuch. Sie bringen 5. Mose 25 zur Sprache. Dort in 5. Mose 25, einem Teil von Gottes Gesetz für die Nation Israel, lesen wir in Vers 5 Folgendes. Wenn Brüder beieinander wohnen und einer von ihnen stirbt und er hatte keinen Sohn, so soll die Frau des Verstorbenen nicht einem fremden Mann von auswärts gehören. Es gibt also mehrere Brüder, einer von ihnen ist verheiratet, ihn heiratet und er stirbt, bevor er ein Kind zeugen kann, um die Familie fortzupflanzen. Ja. Die Frau soll keinen Fremden heiraten, sondern ihr Schwager soll zu ihr eingehen, sie zu Frauen nehmen und ihr die Schwagerpflicht leisten. Und der erste Sohn, den sie gebiert, soll den Namen des verstorbenen Bruders weiterführen, damit sein Name nicht aus Israel ausgelöscht wird. Nun, es ist die Zeit, als Israel kurz davor steht, in das verheißene Land einzuziehen. Das Land wird aufgeteilt werden und Familien und Stämme werden bestimmte Teile des Landes bekommen. Und es ist sehr wichtig, dass jene Stämme und Nachkommen dort sind. Und die Verheißung des Bundes besteht darin, dass das Land diesen Stämmen gegeben wird. Was geschieht, wenn jemand eine Frau hat und nie einen Sohn bekommt? Dann nimmt er einen Bruder aus derselben Familie dieser Frau als seine eigene Ehefrau, um Nachkommen zu zeugen und die Familie fortzupflanzen. Denn das war Gottes Verheißung und sein Plan. Auf diese Weise wurde die Nation geschützt und bewahrt. Diese Anordnung nennen wir auch die Levirats-Ehe vom lateinischen Wort Bruder. Sie erscheint zum ersten Mal im Alten Testament in 1. Mose 38, im Haushalt von Juda, Sohn von Jakob. Onan verweigert sich dort, seiner Pflicht nachzukommen und ein Kind mit der Frau seines Bruders, verstorbenen Bruders, zu zeugen. Und das führte dazu, dass Gott Onan in 1. Mose 38 tötete. Gott wollte sein Volk und die Stämme seines Volkes bewahren, damit er seinen Plan und seine Prophezeiung verwirklichen kann. Und das ist die Art, auf die Gott das tat. Die Sadduzäer kennen also den Pentateuch und sie kennen dieses Gesetz ebenso wie alle anderen Juden auch. Und so kommen sie zu Jesus und bringen sie vor Jesus. Übrigens, die bemerkenswerteste Illustration ist wahrscheinlich das Leben von Ruth. Elimelech starb, ohne je einen Erben zu hinterlassen. Und als Ruth dann nach Israel mit Naemi zurückkehrt, kam ein Verwandter von Elimelech, Boas, und nahm Ruth zur Frau und zeugte mit ihr ein Kind namens Obed. Ihr erinnert euch sicherlich daran. Und von Obed stammt Isai ab und von Isai David. Und von David stammt letztendlich unser Herr Jesus Christus ab. Gott hatte dieses Gesetz also in den frühen Jahren der Geschichte für einen bestimmten Zweck erlassen. Und also bringen sie dieses Gesetz auch zur Sprache. Ist legitim, oder? Aber sie wollen natürlich reinlegen und ihn bloßstellen. Und sie entwickeln hier ein absurdes Konzept. Hier ist es, Vers 29. Nun waren da 7 Brüder. Und übrigens steht in Matthäus 7 Brüder bei uns. Und das kann sein, möglicherweise ist das wirklich geschehen, wir wissen es nicht ganz genau. Aber hier steht einfach Folgendes, was vielleicht hypothetisch ist, vielleicht auch etwas, das irgendwo mal geschehen ist. Da waren 7 Brüder. Der erste nahm eine Frau und starb kinderlos, dann nahm der zweite die Frau und starb auch kinderlos und der dritte nahm sie ebenso alle 7 und sie hinterließen keine Kinder bei ihrem Tod. Mein lieber Scholli, das ist eine gefährliche Frau. Ich nehme an, wenn ich der 4. Bruder wäre, würde ich mich aus dem Staub machen. Wenn ich der 5., 6. oder 7. Bruder wäre, wäre ich sicherlich irgendwo untergetaucht. Diese Frau ist tödlich. 7 Brüder heiraten diese und sterben allesamt. Und dann Vers 32, letztlich aber, nach allem, starb auch die Frau. Oh, welche Gnade, was für ein Geschenk das ist. Es ist schwer zu sagen, wie viele Leben dadurch gerettet werden. Und so beschrieben sie diese skurrile Situation und sagen, wessen Frau wird sie nun in der Auferstehung sein? Denn alle 7 haben sie zur Frau gehabt. Man konnte sicherlich das selbstgefällige Grinsen auf ihren Gesichtern sehen. Na, gib uns mal eine Antwort. Jetzt sind wir mal gespannt. Wie viele Male hatten sie diese Frage wohl schon gestellt? Und wie viele Witze hatten sie gemacht, um die Absurdität der Auferstehung und dabei diese Illustration verwendet? Die Pharisäer waren diejenigen, die sagten, das nächste Leben wird genauso sein wie dieses. Dieselbe Person, dieselben Merkmale, dieselbe Kleidung, dieselben Schwächen und Stärken, dieselben Beziehungen. Und es gab einige, die sogar behaupteten, es würden Kinder nach der Auferstehung geboren. Und so präsentierten sie die Absurdität der Auferstehung. So wie die Auferstehung damals verstanden wurde, ist sie ein Witz für die Sadduzäer. Wir sehen also zunächst mal die Vorgehensweise, gehen über zur Absurdität bis zur Antwort aus der Schrift. Und jetzt kommt die Antwort aus der Schrift. In Vers 34 heißt es, und Jesus antwortete ihn und sprach, übrigens Matthäus 22, der parallele Bericht dazu, fügt in Vers 29 Folgendes hinzu, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Dieser Angriff auf ihre Theologie muss sehr schmerzhaft gewesen sein. Sie waren stolz darauf, Ausleger der Schrift zu sein. Und jetzt sagt er, ihr irrt. Das kommt von dem Wort planao und bedeutet veranlassen, auf Abwegen zu geraten, in die Irre führen. Es bedeutet, ihr habt euch selbst dazu veranlasst, auf Abwegen zu gehen. Ihr habt euch selbst in die Irre geführt, ihr seid von der Wahrheit und Realität abgeschnitten. Ihr versteht es nicht. Warum? Weil ihr die Schriften nicht kennt. Was für eine Anklage. Was für eine Anklage. Die Auswirkungen für ein Unverständnis der Schriften sind enorm. Es läuft darauf hinaus, dass ihr letztlich alles falsch versteht. Die korrekte Auslegung der Schrift ist die Quelle für das wahre Verständnis der Schrift. Die Schriften nicht zu verstehen, war eine sehr schmerzhafte Angelegenheit für sie. Ihr seid unwissende Ausleger der Schrift. Ihr habt es falsch verstanden. Ihr habt euch selbst in die Irre geführt. Ihr seid von der Wahrheit abgekommen. Ihr kennt die Schriften nicht. Und so könnte man alle falschen Lehrer zu jeder Zeit beschreiben. Auch heute noch. Sie waren so stolz auf ihre Kenntnis der Schrift, aber hatten diese wirklich nicht. Und dann sagt er nicht nur, weil ihr weder die Schriften kennt, sondern dazu auch noch die Kraft Gottes. Hätten sie die Schriften gekannt, hätten sie die Schriften wirklich gekannt, dann hätten sie gewusst, dass Gott die Auferstehung verheißt. Hätten sie die Kraft Gottes gekannt, dann hätten sie verstanden, dass Gott Menschen in einem Zustand auferstehen lassen kann, in dem alle ihre angeblichen Absurditäten nicht mehr vorhanden sind. Aber sie waren geistlich blind. Und deshalb wird er ihnen die Wahrheit sagen, Vers 34, und Jesus antwortete ihnen und sprach, die Kinder dieser Weltzeit heiraten und lassen sich heiraten. Die Kinder dieser Weltzeit ist ein Ausdruck für Menschen, die in dieser Welt leben. Das ist für uns, für vergängliche Menschen. Was sagt Jesus hier? Ehe, Sex, Fortpflanzung, Geburt und alles, was dazugehört, sind Dinge, die zu diesem Leben gehören, nicht zu dem nächsten. Das ist für dieses Leben, nicht für das nächste. Heiraten und sich heiraten lassen sind für dieses Zeitalter. Das ist ein Teil dieses Zeitalters. Die Mormonen sollten gut zuhören. Ihr werdet nicht für immer auf eurem eigenen Planeten sein, himmlischen Sex haben und übernatürliche Kinder hervorbringen. Muslime, ihr solltet gut zuhören, denn auch ihr werdet nicht im künftigen Leben auf einem grünen Kissen liegen und mit 72 Jungfrauen Sex haben. Die Ehe ist nur für das irdische Leben. Lukas Kapitel 20, Vers 35 lesen wir, diejenigen aber, die gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen, nicht dieses Zeitalter, sondern jene Weltzeit, dass das ewige Leben in der Gegenwart Gottes und die Auferstehung von den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. Dort wird es keine Ehe geben. Dort wird es keine Familien geben. Und warum? Vers 36, schaut einmal genau hin. Das sollte sehr offensichtlich sein. Denn sie können nicht mehr sterben. Sie können nicht mehr sterben. Niemand wird mehr sterben. Niemand muss ersetzt werden. Fortpflanzung ist unnötig, weil niemand sterben wird. Denn sie sind den Engeln gleich. Das ist ein Adjektiv, das Lukas geprägt hat. Is angeloi, Engel gleich. Es wird nur hier an dieser Stelle verwendet. Die Engel wurden alle zu einem Zeitpunkt geschaffen. Sie vermehren sich nicht und sie sterben nicht. Ihre Zahl ist unveränderlich. Es besteht also keine Notwendigkeit der Ehe, weil Fortpflanzung nicht erforderlich ist. Es wird kein Ersatz gebraucht, es ist nicht nötig, die Rasse fortzusetzen. Und darüber hinaus besteht keine Notwendigkeit für diese Art der Vereinigung, denn die Beziehung zu Gott und Christus als unserem wahren Bräutigam und eine perfekte Beziehung zu jedem anderen Menschen in der Herrlichkeit des Himmels schließt die Notwendigkeit aus, andere, niedrigere Beziehungen zu haben. Und das schließt die Ehe ein. Und so sagt ihr, ihr kennt die Schriften nicht, ihr versteht die Kraft Gottes nicht, die Ehe ist für dieses Zeitalter. Diejenigen aber, die gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen und die Auferstehung aus den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. Achtet einmal auf den kleinen Ausdruck in Vers 35. Die gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen und die Auferstehung aus den Toten. Das ist meines Erachtens eine Warnung, eine direkte Warnung an die Sadduzäer. Effektiv sagt das ihnen und impliziert, dass sie offensichtlich nicht würdig sind, diesen Zustand zu erreichen, weil sie nicht einmal daran glauben. Das ist eine Warnung. Ihr glaubt nicht einmal an Engel, Söhne Gottes, Söhne der Auferstehung, das künftige Zeitalter oder die Auferstehung aus den Toten. Ihr lehnt all das ab. Offensichtlich seid ihr nicht würdig. Nun, wie würde man würdig geachtet werden, in den Himmel zu gelangen? Wie wird man würdig geachtet, ein Sohn Gottes zu werden, ein Sohn der Auferstehung? Die Antwort lautet, durch Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und die Bibel ist in der Hinsicht ganz eindeutig. In uns selbst sind wir nicht würdig. Unsere Gerechtigkeit ist nichts anderes als ein beflecktes Kleid. Das brachte Jesaja sehr deutlich im Alten Testament zum Ausdruck. Würdigkeit kommt dadurch, dass uns der Verdienst Christi gewährt wird und die Gerechtigkeit Gottes durch Glauben an Christus durch souveräne Gnade zugerechnet wird. Als Jesus zu ihnen sagt, diejenigen, die gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen, impliziert er dabei, dass sie es zu diesem Zeitpunkt offensichtlich nicht sind. Eure Frage ist absurd, weil es im Himmel überhaupt keine Ehe gibt. Warum? Vers 36, weil die Menschen nicht mehr sterben. Sie sind Engeln gleich, sie sind Söhne Gottes. Und was bedeutet das? Sie nehmen Gottes Leben an. Und dieses Leben ist nicht sexuell. Sie nehmen Gottes Leben an, das ewig währt. Sie werden zu Söhnen der Auferstehung. Und immer hier in der Bibel Söhne der oder Söhne des Zeitalters, Söhne Gottes, Söhne der Auferstehung seht oder was immer dahinter steht, das wiederholt sich in allen Evangelien, ist das eine Methode, um die essentielle Qualität oder das Wesen zu bezeichnen, die etwas bestimmt. Wenn ihr ein Sohn des Belial seid, dann ist die wesentliche Qualität satanisch. Wenn ihr ein Sohn Gottes seid, ist das grundlegende Wesen des Lebens göttlich. Wenn ihr ein Sohn der Auferstehung seid, habt ihr ein Leben nach der Auferstehung. Das ist die bestimmende Realität. Wenn ihr ein Sohn dieses Zeitalters seid, ist Menschlichkeit eure bestimmende Realität. Wenn ihr ein Sohn der künftigen Weltzeit seid, ist Ewigkeit die bestimmende Realität. Und so sagt er, dass jene, die Teil der Weltzeit der Auferstehung sein werden, den Charakter von Engeln annehmen werden, die sich nicht fortpflanzen und nicht diese Art von Beziehung haben. Sie werden den Charakter von Söhnen Gottes annehmen, das heißt, sie werden das reine, erfüllende Leben Gottes besitzen. Und sie werden den Charakter der Auferstehung annehmen, ein neues Leben. Leute, die Ehe ist dann nicht erforderlich. Die Ehe findet im künftigen Zeitalter keinen Platz. Und so korrigiert unser Herr ihre Theologie, ihre falsche Auffassung. Die Ehe ist nicht für die Auferstehung bestimmt. Lasst uns das richtig verstehen. Damit ist eure Frage nicht länger notwendig, sagt er. Aber das ist nicht die Hauptantwort. Die Hauptantwort liegt in Vers 37. Und es ist eine sehr schlagkräftige Antwort. Hört einmal auf Folgendes. Dass aber die Toten auferstehen. Mit anderen Worten, lasst uns jetzt mal zum Wesentlichen zurückkehren. Vergesst die Sache mit der Ehe. Das haben wir geklärt. Dass aber die Toten auferstehen, da kommt er jetzt zurück. Das ist das zentrale Thema hier. Dass die Toten auferstehen, das hat auch Mose angedeutet. Und jetzt greift er sie auf ihrem Spezialgebiet an, nämlich im Pentateuch, in dem Gesetz, in den fünf Büchern Mose. Er sagt, dass auch die Toten auferstehen, hat Mose angedeutet. Buchstäblich bei dem Dornbusch. In dem Text über den brennenden Busch in 2. Mose Kapitel 3. Wie bitte? Ganz recht. Mose hat in 2. Mose 3 die Wahrheit der Auferstehung gezeigt. Boah, wie hat er das denn getan? Nun, weil er dort den Herrn, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Nun, was bedeutet das? Ihr müsst wissen, dass Gott, als er in 2. Mose 3, 6 sagte, und hört gut bei diesem Zitat, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, ich bin der Gott Jakobs. Als er das nachdrücklich sagte und das Ich Bin das wird auch nochmal in Matthäus 20, 32 angeführt, als er das sagte, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, sagte er nicht, ich war der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, sondern ich bin. Und deshalb sind sie es auch. Ich bin. Versteht ihr das? Wir müssen ein wenig Exegese der Verbzeiten hier machen. Er sagt nicht, ich war ihr Gott. Er sagt, ich bin ihr Gott. Ich bin und sie sind. Nicht ich war und sie waren. In 1. Mose 26, 24 und 1. Mose 28, 13 nennt Gott sich selbst den Gott Abrahams. Und Abraham ist tot. 2. Mose 3, 6, 15 und 16 und wieder in Kapitel 4 nennt Gott sich den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und alle drei sind tot. Ist Gott also der Gott der toten Menschen? Vers 38. Er ist aber nicht Gott der Toten, sondern der Lebendigen, denn für ihn leben alle. Aus unserer Perspektive sind sie tot, aus seiner Perspektive sind sie lebendig. Sie alle leben für ihn, der Gott, der sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, begründet seine Herrlichkeit nicht auf der Grundlage, dass er von Leichen angebetet wird. Das würde ihm keine Ehre bringen. Achtet bitte darauf, dass jeder Einzelne herausgestellt wird, der Gott von Abraham, der Gott von Isaak, der Gott von Jakob, und damit betont er die persönliche Realität eines jeden. Jeder lebt für Gott, in Gottes Gegenwart, in einer Beziehung zu Gott, obwohl er aus weltlicher Perspektive betrachtet tot ist. Ist das nicht wunderbar? Nein, er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebendigen und der Lebenden, denn sie alle leben für ihn. Für Gott sind alle, die ihm gehören, lebendig und mit ihm vereint in seiner Gegenwart. Also, wie es genau das Alte Testament bestätigt. Der Tod setzt der Existenz eines Menschen kein Ende. Es gibt ein weiteres Leben, ein Leben nach dem Tod, ein Leben nach der Auferstehung für diejenigen, die Gott gehören in seiner Gegenwart. Und Jesus sagt in Johannes 11, ein sehr wichtiger Vers, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wir werden für immer leben. Und wenn wir zu Christus gehören, werden wir für immer in der Gegenwart Christi und in der Gegenwart Gottes leben. Boah, das ist eine verheerende Aussage. Die Sadduzäer sind erledigt. Sie sind bezwungen und zerschmettert. Und sie tragen ihm ihr bestes Argument vor, ihr bewährtestes Argument, ihre bewährteste Absurdität, und er nahm sie auseinander, indem er ihnen sagte, sie verstünden weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Er nahm die falschen Ansichten der Auferstehung auseinander, die ihre Gegner glaubten, dass man in der Auferstehung verheiratet und ihr Leben dem irdischen Leben sehr ähnlich sein wird, und dann holte er wirklich zum letzten Schlag aus, als er ihnen bewies, dass Mose das in seinen Schriften bekräftigte. Und nicht nur Mose, sondern Gott selbst in den von Mose niedergeschriebenen Aufzeichnungen, dass Gott, der Lebendigen ist. Ist das nicht wunderbar? Boah. Und das führt uns zum letzten Punkt, der Verwunderung der Schriftgelehrten. Der Verwunderung der Schriftgelehrten. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und sprachen, Meister, du hast gut geantwortet. Und Schriftgelehrten sind Experten im Gesetz. Und sie waren Theologen, sie waren diejenigen, die am sorgfältigsten und am gründlichsten über die Schrift nachdachten. Und sie waren verblüfft und müssen zustimmen. Du hast gut geantwortet. Und das ist eine Untertreibung. Matthäus 22, 33 lesen wir, als die Menge dies hörte, erstaunte sie über seine Lehre. Und das Wort erstaunte könnte im Griechischen eine ganze Reihe von Wörtern wiedergeben, aber das, was in Matthäus 22, 33 verwendet wird, ekpleso, bedeutet außer sich geraten, betäubt sein. Und wir würden sagen, jemanden total verblüffen oder jemanden umhauen. Das haut einen von den Socken, ja? So würden wir das sagen. Genau das bedeutet es. Er haute sie um und sie waren einfach verblüfft über die Lehre von Jesus, erstaunt, verwundert, überrascht. Sie staunten nur. Und die Sadduzäer, sie waren am Ende, sie waren fertig. Vers 40 lesen wir, dass sie keinen Mut mehr hatten. Das griechische Wort bedeutet wagen oder sich erdreisten. Sie getrauten sich nicht mehr, ihn irgendetwas zu fragen. Und sie hätten ihr Bestes gegeben, aber sie waren erledigt. Sie waren wirtschaftlich erledigt und dazu waren sie geistlich, theologisch fertig gemacht worden. Sie waren völlig fertig. Und sie verschwinden. Und übrigens, was das Lukas-Evangelium angeht, ist das die letzte Frage, die von jemandem gestellt wird. Das ist der letzte Teil einer Begegnung mit den Führern. In Vers 41 beginnt Jesus die Fragen zu stellen, die zum Kreuz führen. Und auch hier müssen wir Matthäus hinzuziehen. Denn dort lesen wir, was nicht aufgezeichnet ist von Lukas, dass nämlich die Pharisäer unnachgiebiger waren und einen letzten Versuch unternehmen wollen. In Matthäus 22, 33 lesen wir, und als die Menge das hörte, erstaunten sie über seine Lehre, sie waren völlig geplättet. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich und sie dachten sich eine Frage aus. Sie hatten eine wirklich selbstquälerische Ader und er stopft den Sadduzäern den Mund und sie denken sich eine weitere Frage aus. Also die Pharisäer geben nicht so schnell auf. Wisst ihr, wie die lautete? Welches ist das größte Gebot? Diese Frage kommt dann. Und Matthäus berichtet darüber. Übrigens, nach dieser Frage waren sogar die Pharisäer erledigt. In Matthäus 22, 46 heißt es dann, und niemand konnte ihm ein Wort erwidern. Auch getraute sich von jenem Tag an niemand mehr, ihn zu fragen. Er war von den hasserfüllten religiösen Führern konfrontiert worden, die ihn selbst unglaubwürdig machen wollten. Jeder nach seiner Fasson und auf die eigene Weise, aber er bleibt unberührt von ihren armseligen Angriffen. Er demonstriert nur noch größere Herrlichkeit, bringt noch größere Verwunderung hervor und noch größeres Erstaunen. Und Lukas sagt, das war's. Sie hatten keinen Mut mehr. Sie hatten keinen Mut mehr, ihn irgendetwas anderes zu fragen. Nun, welchen Schluss ziehen wir aus diesem Text? Was wir daraus mitnehmen, ist das überwältigende Wunder Christi. Und hier ist es. Die majestätische Weisheit Jesu. Seine Weisheit erlaubte ihm, jedes Gespräch zu steuern. Jede Diskussion, seine offensichtliche, übernatürliche Weisheit kontrollierte einfach alles. Und zweitens sehen wir seine Hingabe an richtig ausgelegte Schrift. Drittens die Bekräftigung der Verheißung der Auferstehung. Ist das nicht wunderbar? Ist das eine wunderbare Hoffnung, die wir haben, dass wir auferstehen werden? Die Feinde Jesu, die Sadduzäer, geben ihm eine Gelegenheit, eine großartige und eine herrliche Gelegenheit, seine übernatürliche Weisheit zu demonstrieren, seine unablässige Hingabe an die Schrift zu zeigen und eine Gelegenheit, die Verheißung der Auferstehung zu bekräftigen. Und so wird dieser Abschnitt, der eine Niederlage für seine Feinde ist, zu einem Triumph für seine Freunde. Ist es nicht so? Während sie in ihrer kalten Hartherzigkeit vor Verblüffung verstummen, bleibt für uns nur Freude zurück, weil unser Herr unendlich weise ist. Weil unser Herr sich zu einer wahren und präzisen Auslegung der Schrift und deren Auslegung ja bekennt. Und weil unser Herr mit seinen eigenen Lippen die Verheißung der Bibel in Bezug auf die Auferstehung bekräftigt. Und so verlasse ich mich mehr auf meinen allmächtigen, allwissenden, immer wahren und immer lebendigen Herrn Jesus Christus. Und diese Freude ist uns vorbehalten, die wir würdig sind, jene Weltzeit, die Auferstehung aus den Toten zu erlangen. Und wer sind diese, die würdig sind? Diejenigen, die ihr Vertrauen in den Herrn Jesus Christus und sein Opfer setzen, seinen Tod und seine Auferstehung und nichts weiter, ohne Zuversicht in ihre eigene Werke. jene, die kommen und sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Gott, ich habe keine Gerechtigkeit aus mir selbst. Ich flehe dich an, dass du mir vergeben möchtest und mir die Gerechtigkeit, die nur Christus gehört, anrechnest. In einem Schritt des Glaubens werden uns alle unsere Sünden vergeben und wir werden mit der Gerechtigkeit Christi bedeckt. Wir empfangen die Verheißung des ewigen Lebens und sind demzufolge durch seine Würdigkeit würdig geworden, die Auferstehung aus den Toten zu erlangen und bei ihm zu sein. Wir leben also in jener Hoffnung, bekräftigt von den Worten unseres Erretters, selbst bei dieser großartigen Begegnung. Amen.